Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ist Ihnen gewiss ein Begriff. Doch nicht alle Versuchungen sind zart. Und vor allem die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn man einer zarten Versuchung erliegt, die können ganz schön hart sein. Heilung gegen Versuchung ist das Thema heute Morgen. Das ist sozusagen eine Anspielung auf das Thema vom nächsten Sonntag, wo es heißt Heilung gegen Verzagtheit. Normalerweise spricht man ja Heilung von etwas. Und wenn etwas geheilt ist, dann ist die Sache überstanden, auskuriert. Aber das passt bei Versuchung eben nicht. Die ist nicht überstanden, die ist nicht auskuriert. Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist, den Versuchungen und genauso auch der Verzagtheit immer etwas entgegenzusetzen, ein Gegengewicht zu schaffen, damit wir der Versuchung, die uns von Gott wegbringen möchte, nicht erliegen. Und so möchte ich mit Ihnen heute Morgen in das fünfte Buch Moses schauen. Dieses Buch begleitet uns ja zurzeit als tägliche Bibellese. Und ich war überrascht, wie viel gute, wie viel anregende Gedanken sich darin finden lassen, die einen ganz neuen, einen guten Blick auf unsere Zeit und auf unser Leben werfen, auch wenn Jahrtausende dazwischen liegen. Dieses fünfte Buch Mose ist etwas Besonderes. Es ist das Testament des Mose oder seine letzten Worte oder sein Vermächtnis an die Nachwelt. Und darin gibt er Anweisungen an sein Volk, wie das Leben weitergehen soll, wenn das Volk endlich im gelobten Land angekommen ist. Und da spielt eine ganz große Rolle der Umgang mit dem Wohlstand. Und ich weiß nicht, ob Sie das gedacht haben, dass man in der Bibel sehr viele Anregungen findet. Wie gehe ich mit meinem Wohlstand um? Wie kann ich mein Leben führen? Woran hängt mein Herz? So hat Luther das gesagt. Welchen Einflüssen begegne ich im Leben und was tut mir gut, was macht mir Mühe, was bringt mich zu Fall? All das sind Fragen, die Mose noch einmal anspricht, bevor er sterben würde. Seine letzten Worte, sein Vermächtnis. Und diese Worte sind angetrieben von dem Wunsch, dass die nachfolgenden Generationen nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Vorväter. Ich denke, das ist ja die Absicht aller Eltern, dass ihre Kinder nicht die Fehler wiederholen, die sie selber gemacht haben. Vielleicht lässt sich das nie so ganz vermeiden. Aber Mose möchte wenigstens den Versuch unternehmen, dass die nächste Generation nicht die gleichen Fehler macht wie ihre Vorväter. Und in diesem fünften Buch Mose spielt eine ganz bedeutende Rolle, dass die Kinder unterwiesen werden. Dann kommt immer wieder so ein Satz, sagt es euren Kindern, schärft es euren Kindern ein. Da geht es dann um das erste Gebot Gottes und um die Gebote überhaupt. Die Menschen werden aufgefordert, ihren Kindern die richtigen Maßstäbe mit auf den Weg zu geben. Und auch das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Anliegen, auch heute noch in unserer Zeit. Und so möchte ich Ihnen drei Abschnitte aus dem fünften Buch Mose so nach und nach zu den drei Punkten der Predigt lesen. Und Sie finden das auch, wie ich zugebe, in sehr kleiner Schrifttype auf der Rückseite des Sonntagszettels abgedruckt. Sie können es dort mitlesen. Und wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, 5. Mose 6, Vers 4 bis 6 und 12 und 13. Dort sagt Mose als Vermächtnis an sein Volk, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihn lieben und bei seinem Namen schwören. Soweit dieser erste Abschnitt. Das Vermächtnis des Mose ist gespickt mit Aufforderungen, so großväterlichen Aufforderungen, wo man schon im Geiste den erhobenen Zeigefinger sieht. Da heißt es, hüte dich, dass du nicht vergisst. Und das, was das Volk vergessen könnte, sind die Gebote Gottes, den Bund Gottes oder Gott selbst. Hüte dich, dass du nicht vergisst. Diese Aufforderung begegnet uns da immer wieder. Und Mose sagt auch, Mensch, pass auf deine Seele auf. Er sagt, passt auf, was ihr an euch ranlasst, was einst auf euer Leben gewinnt. Mensch, pass auf, hüte dich. Der Zeigefinger des Mose, man könnte darüber nachdenken. Mose will aufrütteln, das ist sein Anliegen. Denn Mose weiß, wo Schläfrigkeit herrscht, blüht die Versuchung. Und Mose tritt mit seinen Worten der größten Versuchung entgegen, denen Menschen erliegen können. Und wir denken dabei vielleicht an eine sexuelle Versuchung oder an das Stückchen Schokolade, aber die größte Versuchung, um die es Mose geht, ist, dass Menschen Gott vergessen. Und damit fing ja alles Unheil an. Am Anfang der Bibel, ich habe es als Schriftlesung gelesen, hieß es ja, sollte Gott gesagt haben. Das war die allererste Versuchung, die es gegeben hat. Und sie war gleich erfolgreich. Eva und Adam hatten vergessen, was Gott ihnen gesagt hatte. Und da im Paradies sprang niemand hinter dem Busch hervor und rief, hütet euch, passt auf, lasst es bleiben. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Sie beiden waren der Versuchung erlegen. Sie sahen, es war schön anzuschauen. Sie hörten, es macht klug. Und das sind ja gute Gründe, etwas anzunehmen und damit was auszuprobieren. Versuchungen sind allgegenwärtig. Ich denke, diese Welt ist gespickt mit Versuchungen, die uns beeinflussen, die uns gewinnen wollen für Sachen, für Dinge, für Ideen. Überall werden wir angegangen, weil Menschen uns etwas nahe bringen möchten und damit ja auch Einfluss auf unser Leben nehmen. Und darum sagt Mose, seid wachsam, seid wachsam. Nehmt nicht alles an, lasst nicht alles an euch heran. Wenn ich einer wäre, der versuchen wollte, dann gibt es ein ganz tolles Erfolgsrezept. Man muss die Menschen erst einlullen. Man muss sie erst in einer ganz trügerischen Sicherheit wiegen, bevor man dann zuschnappt und die Versuchung sozusagen in ganz viel Geschenkpapier verpackt rüberreicht. Und dann ist die Aussicht am größten, dass eine Versuchung Erfolg hat. Und ich möchte Ihnen von einem Experiment erzählen, das Froschexperiment. Und ich möchte ausdrücklich dazu sagen, das Experiment, machen Sie es bitte nicht nach. Das Experiment geht so. Wissenschaftler haben einen Frosch in ein Becken mit kaltem Wasser gesetzt. Und dieses Becken stand auf einem Brenner. Und so haben sie nach und nach die Temperatur immer etwas erhöht. Und zum Erstaunen der Forscher blieb der Frosch sitzen, auch als die Temperatur des Wassers für ihn lebensbedrohlich wurde. Dann haben sie den Frosch in heißes Wasser reingesetzt und er ist sofort rausgesprungen. Das heißt, dieses langsame Anwärmen hat ihn eingelullt. Er war gar nicht der Gefahr bewusst, in der er schwebte. Wenn man gleich so krass und radikal etwas begegnet, dann schreckt man zurück. Aber dieses Anwärmen und Einlullen, das ist ein ganz großes Erfolgsrezept, wenn man Menschen in Versuchung führen möchte. Und ich sage Ihnen das nicht, damit Sie es nachmachen, sondern damit Sie wachsam sind und merken, wo das Einlullen anfängt und dann eben auch rechtzeitig aufwachen. Ich denke, wir brauchen Christen, die uns heute aufrütteln. So Leute wie Heinrich Kemner, die auf der Kanzel gedröhnt und gedonnert haben. Einige haben ihn ja vielleicht noch gehört. Menschen, die aufrütteln, die gegen das Gottvergessen ihre Stimme erheben, die mutig rufen, Mensch, wach auf, die dazwischen schreien regelrecht, passt auf eure Seelen auf, lasst euch nicht einspannen für dies und für das, was eure Seele von Gott wegbringt. Dass Menschen da sind, die Gottes Wort in den Mund nehmen Und wie Mose sagen, hütet euch, dass ihr Gott nicht vergesst. Gott vergessen geschieht ja überall da, wo die Bibel in der Ecke einstaubt, wo man gar nicht mehr drin liest und, wie es in unserem Abschnitt hieß, es sich nicht mehr zu Herzen nimmt. Das Lesen ist das eine, das zu Herzen nehmen gehört dazu. Und ich finde gut, dass das bei Mose angesprochen wird, dass sie es nicht nur hören, sondern auch zu Herzen nehmen und dann tun. Mose weckt und rüttelt seine Leute auf, damit sie Gott nicht vergessen. Und wir brauchen solche Aufrüttler, die heute an die Stelle des Mose treten, wenn wir so dabei sind, sanft einzuschlafen, weil wir gar nicht mehr gewahr sind, in welchen Gefahren auch unsere Seele so manches Mal steht, dass wir abdriften und von Gott wegkommen. Damit zum zweiten Punkt, Gott, guck mal an. 5. Mose, ich lese den zweiten Abschnitt, diesmal aus dem Kapitel 7, einige Verse. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren. Und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Soweit dieser Abschnitt aus dem 5. Mose. Gott wird segnen. Gott wird segnen die, die sich an sein Wort halten. Und ich möchte zurückblicken auf die Geschichte des Volkes Israel. Die waren 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs. Die lebten, kannten gar nichts anderes als Wüste. Und das war ein Leben am Existenzminimum. Wenig Wasser, viel Sand, eintönige Kost. Zum Anziehen hatten sie das, was sie gerade am Leibe trugen. Und sie waren heute hier und morgen da. Das Volk Israel war sowas wie ein Wanderzirkus. So können Sie es vielleicht vorstellen. So ein Leben führten die in der Wüste. Sie lebten isoliert in ihren Zelten. Sie wurden von den anderen Völkern gemieden. Sie waren ja lästige Konkurrenten ums Wasser, um die Weide. Und so lebten sie ein ganz spezielles Wüstenleben. In diesem Leben waren sie angewiesen auf Gott. Und sie erlebten das immer wieder, dass Gott ihnen das gab, was sie zum Leben brauchten. Und dass Gott ihnen den Weg zeigte in der Wüste durch eine Feuer- und durch eine Wolkensäule und auch durch Mose, den Propheten. Und nun steht das Volk davor, in ein neues Land, in ein neues Leben aufzubrechen. Sie stehen an der Schwelle zum gelobten Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Sie mussten nur noch über den Jordan. Und dort auf dem anderen Ufer, da würden ihnen Städte in die Hände fallen, mit Häusern, angefüllt mit vielen Gütern. Das wäre ein wunderbares, ein angenehmes Leben in diesen Häusern, mit Betten, mit Schränken, mit Kellern, mit allem, was dazugehört. Brunnen, fest gemauert, wo man mühelos Wasser schöpfen konnte, wo man sich nicht ums Wasser streiten musste mit anderen Nomaden. Und zu den Städten und den Hab und Gut dort gehörten Weinberge, Ölbäume, Gärten. Also ein Leben im Luxus. Mit Wein. Wo sollten die in der Wüste Wein herkriegen? Alkohol. Also ganz tolle Sachen warten da auf sie im gelobten Land. Ein Leben im Luxus. Könnte man sagen, die haben es ja auch verdient. Haben ja 40 Jahre lang in der Wüste ausgehalten. Jetzt als kleinen Ausgleich gibt es Luxus pur, so all inclusive sozusagen, ohne sich darum Gedanken und Sorgen zu machen. Liebe Gemeinde, der Mose sieht, dass sich mit dem Einzug ins gelobte Land Gottes Verheißung erfüllt. Gott hat das so gewollt, keine Frage. Es soll dem Volk gut gehen, es soll all das haben, Städte, Häuser, Brunnen, Gärten, Weinberge, Ölberge, Vieh und so weiter. Doch Mose sieht noch etwas mehr als nur den Luxus. Er sieht, dass für seine Wüstenleute in dem neuen Leben im neuen Land große Versuchungen lauern. Und so macht Mose etwas, das nie gut ankommt. Er wird zum Miesmacher, der im Grunde warnt. Alle Welt hat große Augen und guckt auf die schönen Sachen, die da kommen. Und dann steht dieser Mose, dieser alte Kauz auf, der ja nicht mit in das Land hinein durfte, und fängt an zu warnen. Und Sie können sich vorstellen, sowas kommt heute nicht gut an. Es wird damals auch nicht so gut angekommen sein, dass Mose den Miesmacher gibt und sein Volk warnt. Guck mal an, so denken wir. Von einem Leben am Existenzminimum und in Abhängigkeit von Gott macht das Volk Israel den Schritt in ein Leben zum Wohlstand. Und damit stellt sich die Frage, wird die materielle Absicherung das Vertrauen in Gott ablösen? Das ist die Frage. Solange mir viele Dinge fehlen, bin ich bereit, sie von Gott zu erbitten. Aber wenn ich alles habe, warum soll ich Gott noch bitten? Warum? Wozu? Und das Volk Israel erlebt ein Froschexperiment. Allerdings geht es nicht um heißes Wasser, es geht um Wohlstand. Sie werden gesetzt in einen Topf mit Wohlstand. Und dieser Wohlstand umgibt sie wollig und wonnig, leben sie da. Und die Frage ist, hält das Volk diesen Wohlstand aus, ohne seinen Gott zu vergessen, den sie auf einmal nicht mehr brauchten? Sie hatten ja alles. Guck mal an, was Gott seinem Volk gegeben hat. Aber in der Gabe steckt auch eine Versuchung drin und davor warnt der Mose. Und damit zum dritten Abschnitt. Ich lese einige Verse nochmal aus 5. Mose, Kapitel 7.